Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und ich bin Daniel.
Ja, Daniel, eine neue Woche, ein neues Erzählglück. Ja? Ich muss das ja jetzt betonen, Erzählglück, weil in einer vorigen Episode habe ich ja von meiner Pflicht gesprochen, ja, die ich erfülle. Und eventuell haben sich dann Zuhörerinnen und Zuhörer gedacht, dass es wirklich wie eine Pflicht ist. Aber in Wirklichkeit, was wir hier machen, ja, das ist ja eigentlich Erzählglück.
Oh, das ist schön, wie du das sagst. Ja? Das ist schön.
Und ich kann es heute natürlich einfach sagen, weil ich bin nicht derjenige, der Geschichte erzählen muss, ja, beziehungsweise darf, sondern du bist dran.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung.
Richard.
Daniel.
Da, wo ich sehr gern einkaufe, gibt es jede Menge Großpackungen. Die sind nicht nur praktisch, weil ich dann weiß, es sind auf jeden Fall genügend Trockenfrüchte und Nüsse in bester Qualität im Haus für das Frühstück in den nächsten Wochen, sondern diese Großpackungen, die sorgen auch für weniger Verpackungsmüll. Und du weißt natürlich längst, wo ich diese Großpackungen her habe, oder?
Ja, bei Koro kaufst du die natürlich ein.
Richtig, die sind von Koro. Und bei Koro gibt es jede Menge zu entdecken. Das Koro-Sortiment umfasst mittlerweile über 1200 Produkte. Ein guter Mix aus konventionellen und biologischen Produkten, darunter Snacks, Trockenfrüchte, Nüsse oder auch Superfoods aller Art. Und damit der Inhalt der Großpackungen auch ordentlich verstaut werden kann in unserer Küche, habe ich mich inzwischen auch eingedeckt mit jeder Menge Vorratsgläsern und Behältnissen, die es auch dort gibt, im Non-Food-Bereich, wo ich inzwischen auch schon gut eingedeckt bin mit Koro-Produkten.
So geht's mir auch.
Für Ordnung sorgt bei uns übrigens seit neuestem auch ein manuelles Prägebeschriftungsgerät, mit dem ich so Etiketten drucken lassen kann.
Das haben wir auch.
Das gibt's auch bei Koro. Fantastisch. Also für alle, die jetzt Lust bekommen haben, Koro mal auszuprobieren und für alle, die sich ohnehin regelmäßig mit diversen Koro-Leckereien eindecken, für die haben wir ein Angebot. Mit dem Code Geschichte, bitte alles in Großbuchstaben schreiben, gibt es 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz. Vorbeischauen und den Code eingeben. Der ist übrigens gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich wie immer auch in unseren Shownotes.
Ja, hervorragend. Ende der Werbung.
Wir springen heute mal zu einem konkreten Datum. Und zwar Das Datum heute, zu dem wir, also der Ausgangspunkt unserer Geschichte, ist der 30. September 1661 in London.
30. September 1661. Das ist vier Jahre vor der Pest und 5 Jahre vor dem großen Feuer von London.
Ja, das stimmt allerdings. Beides spielt jetzt keine Rolle in der Geschichte.
Schade. Das sind die einzigen Dinge, die mir dazu reingefallen sind.
Die Geschichte geht so. Am 30. September 1661 zieht der neue schwedische Botschafter, der Per Brahe, in London ein. Und die französische und die spanische Delegation, die können sich nicht einigen, wessen Seite, also ob die spanische oder die französische Seite, mit ihren Kutschen an der Spitze des Zuges fahren darf.
Okay.
Sowohl der französische Botschafter, der jetzt, also ich muss das mal gleich vorausschicken, es kommen jetzt einige Namen, von denen ich keine Ahnung habe, wie man sie ausspricht. Okay. Aber ich gebe mein Bestes.
Du musst, sprich sie einfach so aus, wie du sie aussprechen willst und dann wird es schon passen, denke ich.
Also der französische Botschafter, der Godefroy oder der Godefroy d'Estrade und der spanische Botschafter, der Jean-Jacques de Watteville, die reklamieren beide den protokollarischen Vorrang, also dass sie mit ihrer Delegation voranfahren dürfen. mit ihren Kutschen. In Frankreich herrscht zu dem Zeitpunkt Ludwig der 14., den du ja wahrscheinlich kennst als den Sonnenkönig.
Ja.
Und beim Ludwig den 14. ist es so, dass er bis zu seinem 22. Lebensjahr unterstützt wurde von einem leitenden Minister, der die Regierungsgeschäfte geführt hat. Und zwar war das der Kardinal Mazarin oder Mazarin. Der stirbt aber am 9. März 1661 und jetzt quasi, nachdem der stirbt, verkündet der Ludwig der 14. dem Staatsrat, dass er keinen leitenden Minister mehr einsetzen wird, sondern die Regierungsgeschäfte in Zukunft in eigener Regie führen wird. Das ist der, das ist der Hintergrund der Geschichte, dass also Frankreich zu dem Zeitpunkt, also Ludwig der 14. war quasi gerade so, so ein halbes Jahr selber quasi an der Macht. Mhm. Und Frankreich war sehr darauf bedacht, die Führungsposition in Europa auch darzustellen. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass bei so einer Delegation der französische Wagen vorne wegfährt.
Ja. Yeah. Was war der Status der Spanier zu der Zeit?
Da kommen wir jetzt dann gleich dazu.
Okay.
Wenn wir uns die Vorgeschichte anschauen, aber wir gucken jetzt erstmal an, was passiert, weil es ist jetzt nicht nur so, dass es da zu einem Streit kommt, sondern das Ganze eskaliert nämlich jetzt. Der Zug, der macht sich auf Richtung Palace of Whitehall. Es ist interessant, dass nämlich ab 1530 die Hauptresidenz der britischen Monarchen und wird durch einen Großbrand 1698 weitestgehend zerstört. Die Kutschen machen sich also auf den Weg Richtung Whitehall. Die Frage ist quasi, wer darf quasi diesen Zug anführen, und dann eskaliert der Streit, welche Kutsche vorne fahren darf. Es kommt zum Handgemenge. Beide Seiten waren gut vorbereitet. Beide Seiten waren nämlich auch bewaffnet. Und die Spanier haben zahlreiche Schaulustige bestochen, die also drumherum standen. Die Szenerie wird zunehmend gewalttätiger. Bis dahin, ja, dass dann die Pferde der französischen Kutschen getötet werden und auch Angehörige der französischen Delegation dabei umkommen. Das Ergebnis: die Spanier können vorne wegfahren, weil die französische Kutsche kann halt aufgrund der toten Pferde nicht mehr fahren.
Ja.
Und die Spanier also fahren vorne weg.
Lustige Geschichte und auch schon vorbei.
Richtig.
Oder war das nur die Einleitung?
Das war der Zeitsprung für heute. Das ist jetzt aber, also das ist der berühmte Londoner Kutschenstreit.
Okay.
Hast du von dem noch nichts gehört anscheinend?
Na? Das ist eine Neuigkeit für mich.
Meine Idee war jetzt, noch die Vorgeschichte des Kutschenstreits ein bisschen zu erzählen. Und dann ordnen wir das Ganze noch ein bisschen ein in das ganze Gesandtschaftszeremoniell.
Ja, sehr gut.
Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Zunächst mal, um diesen Kutschenstreit noch ein bisschen besser einordnen zu können, ist es so, das Ganze war einigermaßen kalkuliert von Ludwig dem 14., der nämlich auch ein Stück weit darauf gehofft hat, dass dieser Streit eskaliert, weil er jetzt auf diese Beleidigung der französischen Krone diplomatisch reagieren konnte. Er zieht nämlich daraufhin seinen Botschafter aus Spanien ab und verweist den spanischen Botschafter in Frankreich des Landes. Und dann fordert er eine öffentliche Entschuldigung und zukünftig uneingeschränkten Vorrang Frankreichs in allen Angelegenheiten und an allen Höfen Europas.
Ja.
Wenn die Spanier quasi das nicht akzeptieren, dann würde er in Spanien einmarschieren und die spanischen Niederlande annektieren. Das war also die Drohgebärde. Spanien zu dem Zeitpunkt vollkommen pleite und sie haben gerade erst einen Krieg gegen Frankreich verloren, lenken deshalb ein. Und es kommt am 24. März 1662 zu einer Entschuldigungsaudienz des spanischen Gesandten, der vor Ludwig den 14. tritt und sich für diesen Kutschenstreit entschuldigt. Dieser Londoner Kutschenstreit, der gilt so als die erste große politische Aktion von Ludwig dem 14. und als sehr gutes Beispiel dafür, wie man dieses Gesandtschaftszeremoniell politisch nutzen konnte. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wie das überhaupt geregelt ist. Also wie festgelegt wurde, wer warum mit welcher Kutsche vorne wegfahren darf. Und dazu gibt es das historische Forschungsfeld, das sich also um diese symbolischen Ordnungen und um das Gesandtschaftszeremoniell an sich kümmert. Das ist also ja praktisch so ein bisschen die Vorgeschichte der Diplomatiegeschichte. Und weil es jetzt ein bisschen komplizierter wird, hilft uns diesmal wieder eine Expertin, die Elisabeth Ruffert.
Oh, sehr gut.
Und sie stellt sich kurz mal vor.
Also dann, ich bin Elisabeth, ich promoviere an der Universität Potsdam und zwar in Geschichte. Und mein Dissertationsthema ist das Gesandtschaftszeremoniell des brandenburgisch-preußischen Hofes um 1700.
In unserem Fall, denke ich, müssen wir jetzt erstmal noch klären überhaupt, was denn das Gesandtschaftszeremoniell überhaupt ist. Also mit was haben wir es überhaupt zu tun? Und das erklärt sie in folgendem Ausschnitt.
Also als Gesandtschaftszeremoniell bezeichnen wir prinzipiell all jene Rechte und Ehrenvorzüge, die ein Gesandter aufgrund des ihm zugeordneten Ranges erhält. Der Rang eines Gesandten ergibt sich unter anderem daraus, welchen Rang diejenige Person hat, die ihn abschickt. Das heißt, wenn ich von einem Fürsten geschickt werde als Gesandter, dann erhalte ich viel, viel weniger Ehrenbezeugung, als wenn ich von einem König geschickt werde, denn in der europäischen Mächtehierarchie steht ein Fürst ganz klar unter einem König. Als Ehrenvorzüge können wir jetzt beispielsweise zum Beispiel die Anzahl der Pferde, mit denen ich aufgeholt werde, zur Audienz bezeichnen oder auch welches Sitzmöbel mir zugeteilt wird beispielsweise, ob ich eine Kopfbedeckung aufbehalten darf oder nicht, ob ich stehen darf oder sitzen muss beispielsweise.
Und wie man da jetzt auch schon dran erkennt, das Ganze ist halt ziemlich komplex. Also da ist, wenn sich so Gesandte treffen, da passiert nichts zufällig. Also wie viele Stufen darf man gehen, wie viele Schritte muss man überhaupt aufeinander zugehen und so. Das ist alles mehr oder weniger halt festgelegt. Wenn man sich jetzt fragt, wo kommt es überhaupt her, dass es da diese Regeln gibt, wie man sich das zu verhalten hat, da gibt es so eines, ein frühes großes Werk, das Ganze mal so der Ausgangspunkt eigentlich dieses Gesandtschaftszeremoniells ist. Und zwar ist es ein Buch von einem Paris de Grassy. Oder da er in Bologna geboren ist, könnte er auch heißen Paris de Grassis. Aber es gibt eine alternative Schreibweise, nämlich in seinem Wikipedia-Eintrag, und da heißt es eigentlich Paris de Grassy. Der jedenfalls hat beim Papst gearbeitet und er hat eine Rangliste, er hat 1504 eine Rangliste der Gesandten erstellt. Diese Rangliste war so, dass also an erster Stelle waren die Botschafter des Kaisers, gefolgt von denen des Königs, also des römischen Königs. Dann die diplomatischen Vertreter der Krone Frankreichs und dann denen des spanischen Königs. 1516 bestätigte Leo X. diese Rangfolge in einer Bulle, in der er der französischen Krone die Präzedenz vor anderen christlichen Herrschern zusprach. Also er hat ihm zugesprochen, die Franzosen dürfen quasi vorne weggehen. Das hat jetzt auch zunächst mal gar kein Problem gemacht, denn seit 1519, wie du vielleicht weißt, war der spanische König gleichzeitig der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Das Problem ergibt sich dann allerdings ab 1556. Ab 1556 tritt das Problem auf, weil Karl V. abdankt und sein Sohn Philipp II. Bekommt den spanischen Thron und Kaiser wird Ferdinand I. Und ab da gibt es jetzt also quasi diese Spaltung, weshalb also die Spanier jetzt quasi wieder nach ihrem neuen, also die Spanier jetzt unglücklich sind mit ihrem Rang, weil sie jetzt quasi hinter den Franzosen gehen müssen. Und vorher als Kaiser konnten sie halt vorne weggehen. Und der Londoner Kutschenstreit ist jetzt praktisch der Höhepunkt dieser Auseinandersetzung, die also seit dem Zeitpunkt schon schwelt.
Also 100 Jahre ungefähr.
Genau. Und Elisabeth ordnet uns jetzt auch mal diesen Londoner Kutschenstreit so ein bisschen in den größeren Kontext ein.
Das ist eigentlich so ein Standardbeispiel dieser Londoner Kutschenstreit, aber der markiert auch so, also kann so standardmäßig gesehen werden und da kann man eigentlich alle Grundzüge, die so das Gesandtschaftszeremoniell in sich vereint, sehen. Also wir sehen zum einen, dass zwei Mächte da gegeneinander antreten, die in der gesamten frühen Neuzeit ja auch irgendwie versuchen, so rauszufinden, wer von beiden eigentlich so das Sagen hat und so. Und es ist ganz spannend, nach diesem Londoner Kutschenstreit ist es tatsächlich so, dass wir es niemals finden, dass französische oder spanische Gesandte so gleichzeitig an irgendeinem Hof kommen, also zumindest nicht Gesandte gleichen Ranges. Also die gehen sich danach total aus dem Weg, um das gar keine Auseinandersetzung mehr ankommen zu lassen, die dann sozusagen ein Ergebnis erlauben würde. Und wir sehen dann eben zum Beispiel am Kaiserhof, weil das ist klar, der ist ja mit dem spanischen Hof verbunden, da werden die spanischen Gesandten bevorzugt, an anderen Höfen dann die französischen Gesandten. Und all das können wir dann also über dieses Gesandtschaftszeremoniell sehen. Und klar war das dann sehr extrem in der Ausprägung, aber solche Auseinandersetzungen und so, das ist jetzt, gibt es immer wieder. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und man muss dann aber auch eigentlich die Gesandten so ein bisschen bewundern, wie clever die sind. Also es gibt zum Beispiel den Fall, dass den Gesandten nicht mehr, also der hat bis dato, haben die immer lila Stühle bekommen und so, die sollen ihm jetzt nicht mehr gewährt werden. Und dann denkt sich der Gesandte, gut, das sieht er aber gar nicht ein und der kauft sich einen lila Mantel und der geht dann sozusagen zum Essen wieder hin zu diesem Gastgeber und zieht diesen lila Mantel und legt ihn über den Stuhl, damit der Stuhl wieder lila ist. Also versucht man ständig und immer irgendwo diese Lösung zu finden.
Ja, ist auch ein schönes Beispiel mit diesem lila Mantel. Also das Spannende ist, so ein bisschen, man konnte mit diesem System spielen, aber man musste halt auch mitspielen. Also ja. Du hast dich quasi ein bisschen, also sie haben sich halt diesen Regeln gebeugt und haben aber gleichzeitig dann auch versucht, innerhalb dieses Regelwerks so ein bisschen ihre Vorteile, ja, also sich selbst Vorteile zu verschaffen. So, jetzt haben wir quasi diesen Kutschenstreit, der beginnt quasi also mit dieser, im Grunde genommen also mit der Abdankung Karls des Fünften, nachdem also die Spanier wieder so ein bisschen versuchen, ihren Rang zu verbessern innerhalb also dieses Zeremoniells. Und der Höhepunkt also ist jetzt dieser Londoner Kutschenstreit, dann 1661. Und jetzt fragst du dich natürlich wahrscheinlich, ja, wann wurde denn der oder wurde der überhaupt beigelegt, dieser Streit? Und wie Elisabeth ja gerade erzählt hat, sind sie sich anschließend voll aus dem Weg gegangen, um quasi zu vermeiden, dass man da Tatsachen schafft. Und beendet wird der Streit jetzt wiederum 100 Jahre später, nämlich 1761 erst. Da tritt nämlich eine Vereinbarung in Kraft, dass mit Ausnahme von Neapel und Parma, wo der französische Botschafter den Vorrang vor dem Spanischen genießen sollte, künftig an allen Höfen das Anciennitätsprinzip gelten soll. Anciennitätsprinzip, kannst du dir darunter was vorstellen? Ich habe das jetzt sehr deutsch ausgesprochen.
Ja, halt so der Altersvorrang, oder?
Genau, aber was meinst du, was wird unter Alter verstanden?
Ja, Alter vor Schönheit. Klassisch.
Aber nicht Leben, also es geht nicht ums Lebensalter.
Na, sondern halt älteres Reich.
Nee.
Gott, älterer Herrscher.
Dienstalter.
Dienstalter, ja. Okay. Ja.
Also der früher akkreditiertere Botschafter wird quasi, hat Vorrang gegenüber. Also
Dienstalter des Botschafters, ja, natürlich.
Genau.
Verstehe. Ja.
So hat man das quasi versucht aufzulösen. Das andere, das tatsächliche Alter, das gibt es auch, das heißt Senioritätsprinzip. Insgesamt aber natürlich, also klar, ist das Ganze, dieses ganze Zeremoniell, und ich meine, im Grunde überträgt sich das ja von diesem Gesandtschaftszeremoniell jetzt dann halt später dann in die Diplomatie, ist das Ganze ja hochgradig inszeniert und ist im Grunde ja heute noch genauso hochgradig inszeniert. Da passiert ja nichts zufällig, wenn da diese Personen öffentlich auftreten. Und ich habe Elisabeth dann noch gebeten, vielleicht so eine kurze Einschätzung zu geben, was uns denn dieser Fall für die Gegenwart zeigt. Und da hat sie Folgendes dazu geantwortet.
Also was ganz klar ist, also wenn man jetzt sich wirklich die Gesandten anguckt, dann hat sich da sehr, sehr viel einfach auch im diplomatischen Protokoll erhalten. Manche Sachen sind dann auch in unserem Alltag rübergeschwappt, die wir vielleicht auch so wahrnehmen. Eben, wie gesagt, das ist eben tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mal schaue, auf was für ein Sitzmöbel, wenn ich meinen Chef besuche, der sitzt und auf was für ein Sitzmöbel, der mir zuweist. Oder aber, wenn ich an der Uni arbeite, dann, vielleicht ist das auch schon mal aufgefallen, dann spielt auch zum Beispiel die Anzahl der Fenster, die ich in meinem Büro habe, eine richtig große Rolle. Oder aber die Frage, habe ich die Tür im Nacken, wenn ich da in einem Büro sitze, oder habe ich sie nicht im Nacken? Und all das sind so ganz symbolische Zeichen, die so ein bisschen sich auch überliefert haben. Auch in unserem Alltag ist es ja einfach so, dass wir trotzdem irgendwie immer noch Wert auf Hierarchien und Strukturen legen. Und das hat sich so ein bisschen auch vom Gesandtschaftszeremoniell tatsächlich sozusagen erhalten.
Aber das stimmt, was sie gesagt hat bezüglich der, also so natürlich auch Büro und was ist im Rücken. Deswegen kennt man das ja, dass wenn man so im Corporate-Umfeld arbeitet, dann ist die Adelung dann immer, dass man ein Eckbüro kriegt.
Genau, ja.
Weil das Eckbüro, da hast du dann, selbst wenn Glasscheiben oder so, hast du quasi den Überblick über alles, ja. Und niemand kann dir in die Karten schauen, wenn man so will.
Genau, das Eckbüro.
Außer die Fensterputzer. Ja. Die Fensterputzer, die dann außen so dranhängen und so reinschauen. Ja.
Stimmt, ja, das Eckbüro hat ja auch meistens die meisten Fenster.
Ja.
Ja, richtig.
Ja, das ist sehr gut.
War mein Zeitsprung über den Londoner Kutschenstreit und die Einordnung dieses Gesandtschaftszeremoniells.
Sehr, sehr gut. Ich habe echt nichts davon gewusst. Also halt der Kutschenstreit völlig unbekannt, ja. Dabei ist es so mit Leuten, die sich gegenseitig umbringen und solche Dinge, das ist ja oft so mein Thema. Auch, ne?
Eigentlich deine Domäne, ja, das stimmt.
Eigentlich meine Domäne. Du bildest hier, ja, aber auf sehr hohem Niveau, muss ich sagen, ja. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich eine Blut- und Beuschel-Folge mache, muss ich mich ganz schön anstrengen.
Ja, sehr gut.
Es ist eine gute Verknüpfung, weil es halt so dieses Streitelement hat mit dieser absurd brutalen Geschichte, dass einfach die Pferde und die Menschen niedergestochen werden. Und gleichzeitig dann auch diese Einführung in dieses sehr strikte Zeremoniell. Sehr spannend. Ist auch wahrscheinlich so relativ dann, wenn man sich wirklich eingehend damit beschäftigt, so komplex, da könnte man wahrscheinlich noch einen zweiten oder einen dritten Zeitsprung drüber machen.
Absolut, also ich habe ja ein bisschen länger mit Elisabeth noch geredet und sie hat halt schon noch auch super Geschichten erzählt aus ihren Akten, also da könnte man sicher noch sehr, sehr viel machen, ja.
Ja, sehr gut, Daniel. Eine sehr schöne Folge und ich finde jetzt auch von der zeitlichen Abwechslung her, ja, sehr gut, nachdem wir lang viel 19. bis 20. dann wieder zurück im Mittelalter und jetzt wieder Neuzeit, ja.
Stimmt, ja genau, frühe Neuzeit. Ich möchte noch ganz kurz einen Dank loswerden an Elisabeth, die uns hier zur Verfügung gestanden ist als Expertin.
Ja, das ist immer sehr angenehm, wenn man Leute hat, die sich wirklich auskennen
das mit stimmt.
den Themen, über die man spricht.
Und ich bin darauf gekommen, weil sie hat nämlich beim History Slam mitgemacht. Das war ein Science Slam, der im Rahmen des Historikertags in Hamburg stattgefunden hat. Mhm. Und ich war dort und sie hat den History Slam gewonnen.
Ah,
und ein Teil ihres Slams war der Londoner Kutschenstreit. Und wer will, kann sich auch das Video angucken, das ist auf YouTube verfügbar. Wir werden es dann verlinken in den Shownotes.
Ja, verlinken wir es. Du hast es gehört mit dem Kutschenstreit und hast gleich so aufgeschrieben.
Ja, ich hab gleich mein Handy gezückt und hab notiert so, London Kutschenstreit, geil, guck ich mal nach.
Sehr gut. Man entwickelt ein gewisses Ohr für potenzielle Zeitsprunggeschichten, gell?
Voll, gell? Ja.
Ja.
Ich gehe auch nur noch so durch Buchhandlungen oder so. Ich sehe immer so, ich kann das nicht. Ich habe heute auch wieder.
Ja, du kaufst dir die Bücher auch gar nicht mehr, sondern du blätterst sie nur noch durch und schaust, ob du irgendwo juicy Stories findest, die du dann kannibalisieren kannst quasi.
Genau, ja.
Ja, sehr gut. Ich würde sagen, dann können wir eigentlich ja einen Feedback-Blog machen.
Ja, machen wir das.
Wer Feedback geben will, kann das auf unterschiedliche Arten und Weisen machen, zum Beispiel auf unserer Facebook-Page facebook.com/zeitsprung.fm oder auch auf Twitter natürlich, wo der Daniel der @mestsnare ist und nicht der @stormgrass. Natürlich auch auf unserer Webseite zeitsprung.fm oder per E-Mail. feedback@zeitsprung.fm und natürlich kann man uns auch bewerten. Am bekanntesten ist das Bewertungssystem auf iTunes. Ist auch wahrscheinlich das am sinnvollsten ist, weil es am meisten verbreitet ist. Dort kann man uns Sterne geben oder sogar was abtippen. Eine Review, eine Kritik.
Muss man nämlich eintippen?
ja, aber abtippen, ja, dann, wenn man es sich so im Kopf zurechtgelegt hat, man tippt dann im Grunde das Gedachte ab.
Ja. Ah, du meinst, man muss erst einen Entwurf machen, bevor man überhaupt in dieses Formular schreibt.
Ja, kann ja auch nur im Kopf stattfinden.
Ja,
ja und ansonsten haben wir keine Feedback-Möglichkeiten, oder?
Also es gibt auch einen Weg des Feedbacks, der uns auch immer wieder freut ist, wenn man uns unterstützt, finanziell unterstützt. Man kann es machen über Flatter und mit PayPal. Da gibt es jeweils Möglichkeiten auf der Seite, uns zu unterstützen. Und da freuen wir uns natürlich auch immer. Und dann?
Ja, und dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast. Ja?
Ja, dann geben wir halt ihm das letzte Wort, der bestimmt also genau. Dann auch mal Fiaker gefahren ist.
Genau.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
wie das sich damals entwickelt hat.
Und weißt du, dass du dann sein kannst?
Nee.
Du bist dann der MC, der Master of Ceremonies dieser Folgen. Ja, oh, warte, sorry, ich habe gerade ein Messer aufgemacht. So. Ich habe echt alles so weggelegt, dass ich nichts angegriffen habe. Hast
gut.
du gehört, dass ich nichts gemacht habe?
Ja, war hervorragend.
Ja? Ja? Sehr gut.
Bin sehr zufrieden.
Nicht einmal Knöchel habe ich geknackst, ja? Nichts.